Schönen guten Morgen, liebe Geschwister. Bin gestern Abend schon mal hier gewesen, da war Gemeindekino. Wir waren 9 Leute, das war schön, schöner Film über einen Mann namens Otto. Tom Hanks in der Hauptrolle, nachdenklicher Film über Zeitlichkeit, Ewigkeit, Liebe, Tod. Irgendwie ganz passend in diesem November, der doch recht dunkel ist. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Heute ist der letzte Sonntag des Kirchenjahres für die Katholiken, Christus König. Und für uns ist es der Totensonntag, der Gedenktag der Entschlafenen. An diesem Ewigkeitssonntag, da schauen die Periskopen dieses Tages eigentlich alle in die Zukunft. Es geht um Ewigkeit. Ewigkeit, die sich zeitlich nicht fassen lässt, aber an der wir durch Jesus auch jetzt schon teilnehmen können. Und dabei geht es nicht um eine irgendwie geartete ferne Zukunft, die nach x Tagen und Jahren dann mal eintritt und sich ereignet, sondern diese Zukunft ist so ganz anders als alles, was in unser Vorstellungsvermögen passt. Man muss sich diese Zukunft vorstellen als jenseits unserer Zeit. Also überzeitlich. Am letzten Sonntag des Kirchenjahres hören wir auch vom Ende der Welt. Das Warten auf das Weltende, das zieht sich hin. Aber vor Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Und um seiner Schöpfung willen schenkt er Raum zur Buße. Und so freuen wir uns auf die verheißene Stadt und warten geduldig in dem Wissen, dass der Tag des Herrn ganz unvermittelt kommen wird. Gedenken an verstorbene Gemeindemitglieder, das hat es von Anfang an in der Christenheit gegeben. Aus den Märtyrern der alten Kirche wurden dann die Heiligen. Jeder Tag des Jahres kriegt einen Heiligen. Silvester, Nikolaus. Und dann, typisch auch für die alte Kirche, sicher ist sicher, machen wir mal einen Feiertag für alle Heiligen, die möglicherweise vergessen worden sind. Aller Heiligen. Schon seit dem 7. Jahrhundert wird das gefeiert. Und einen solchen Tag haben dann die protestantischen Kirchen abgelehnt, auch zu Recht. Denn es gab eine Fehlentwicklung. Luther hat sehr deutlich darauf hingewiesen, die Verehrung der Heiligen in der alten Kirche, die war so nicht in Ordnung, entspricht nicht der Heiligen Schrift. Heilige hat man in der Vergangenheit dann ganz gerne mal angebetet. Die wurden dann um Fürbitte gebeten, die bekommen Schutzaufgaben, Mittlerfunktion und das verlangt die Heilige Schrift alles nicht und das wird auch nicht bezeugt. Deswegen haben es die Protestanten eigentlich rausgeschmissen. Luther hat das Gedenken an die Heiligen allerdings empfohlen. Gedenken, ja? Nicht anbeten. Und dann, wir evangelischen Christenmenschen, wir standen dann einige Zeit lang ohne da, bis der Preußenkönig Friedrich Wilhelm nach den Befreiungskriegen gesagt hat, so, evangelische Kirche braucht einen besonderen Feiertag für die Toten, den Totengedenktag. Man hatte ja eine Unzahl von Kriegen hinter sich gebracht. Und der arme Friedrich Wilhelm hat die Königin Luise, die deutsche Nationalheldin, die hat er sehr früh verloren. Und aus diesem Grunde haben wir heute den Totensonntag. Könnte uns nicht die Bohne jucken. Wir haben den Feiertag mit der ganzen evangelischen Kirche umgeformt, ja, nicht zu einem Totengedenktag der Entschlafenen. Natürlich besinnen wir uns darauf, aber wir machen uns an diesem Tag klar, dass wir mit den Verstorbenen verbunden bleiben. Als eine Gemeinschaft von Gläubigen, die auch über den Tod hinausgeht. Dabei bildet nicht das Totengedenken den Mittelpunkt, sondern vielmehr die Botschaft, dass wir alle ewiges Leben in Jesus Christus haben. Die liturgischen Farben in den Großkirchen für diesen Sonntag, die liturgische Farbe ist weiß. Ich finde das eigentlich ganz schön. Wir pflegen diesen Brauch hier nicht mit den liturgischen Farben. Weiß ist das Zeichen dafür, dass Christus, der Herr, über Leben und Tod alle Entschlafenen mit Namen kennt und sie zum Leben führt. Am heutigen Totensonntag erfahren wir, dass der Glaube an Jesus Christus uns vom Tod befreit. Der Tod birgt für uns zugleich die Verheißung des Friedens, den nur Gott geben kann, und die Verheißung eines Lebens in der zukünftigen Welt, die kein Ende mehr nehmen wird und die keinen Tod kennt. Der heutige Predigttext ist aus dem 2. Petrus 3. Er trägt die Überschrift Gewissheit über das Kommen des Herrn. Das ist ewig langer Text. Es ist die Rede vom kommenden Reich Gottes, es ist die Rede vom Gericht, es ist die Rede vom Sterben. Das sind lauter Themen, mit denen sich Menschen oft recht schwer tun. Das gilt auch für mich. Ich lese mal die Verse 3 bis 13. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort. Dadurch wurde damals die Welt in der Sintflut vernichtet. So werden auch jetzt Himmel und Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, wenn die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen? Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Liebe Gemeinde, Totensonntag, das ist nicht einfach. Worten vom Ende des Lebens möchten manche gern aus dem Weg gehen. Das erinnert an liebe Menschen, die man zu Grabe getragen hat, aber auch daran, dass man selbst einmal sterben muss. Wir erinnern uns heute an liebe Menschen, die in diesem Kirchenjahr verstorben sind. Ja, stellvertretend für viele seien hier Sigrids Vater genannt, ja, und mein Onkel Klaus. Am Toten Sonntag, da werden viele Erinnerungen wach. Manche davon sind schmerzhaft, andere schön. Wir denken an das, was wir verloren haben. Wärst du doch noch da? Diese Worte spiegeln das Gefühl, das sich in unserem Inneren breit macht. Für andere mag es eher so sein, dass sie dankbar sind, nach langem Siechtum etwa. Das Leiden hat endlich ein Ende. Der Tod ist Erlösung von diesem Leiden. Da kann man natürlich dankbar sein. Das erinnert mich an meine Mutter, die hatte ein langes Sterben. Aber dennoch ist auch in solchen Situationen die Sehnsucht noch spürbar nach Gemeinschaft, die der Tod so unbarmherzig beendet hat. Allerdings denkt man dann meistens an die Zeit, bevor das Leiden begonnen hat. Da möchte man gerne noch mal hin zurück. Wir fragen uns, wie lange wird es dauern, bis wir uns wiedersehen? Wird es überhaupt ein Wiedersehen geben? Wie gehe ich mit dem Tod um? Wie wird es mir selbst eines Tages ergehen? Wie werde ich sterben? Wenn wir heute an die Verstorbenen erinnern, dann tun wir das vor allem im Bewusstsein dessen, was uns Petrus in unserem Predigttext heute zuruft. Der Text, der ist so derartig überreich. Ich greife zwei Aspekte heraus, die Verse 8 und 13. Eins war euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Und? Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Die Frage nach dem, wie lange noch, haben sich die Christen gestellt, seit das erste Gemeindemitglied gestorben war. Sie hatten alle erwartet, dass Jesus Christus noch zu ihren Lebzeiten wiederkommen und sie alle zu sich nehmen würde. Sie erwarteten das Kommen des Gottesreiches innerhalb weniger Jahre. Doch als dann die ersten Mitglieder der Gemeinde verstorben sind, da kamen Zweifel auf. Muss man denn nicht leben, um dem Herrn begegnen zu können? Welche Rolle spielt der Tod in dem, was uns von Jesus erzählt wurde? Hat er nicht gesagt, ich will euch wiedersehen? Hat er da nicht von einer kleinen Weile gesprochen? Wie lange soll das denn noch dauern? Und wie können denn die Toten ihn wiedersehen? Diese Fragen bewegen uns auch. Denn wir wissen ja, der menschliche Körper vergeht. Da bleibt nichts. Wie ist es da mit einem Wiedersehen? Wie können die Toten Gott schauen? Wie können wir uns die Zukunft vorstellen, die Zeit nach dem Tod? Und wenn wir vom Reich Gottes reden, dann sind sich viele unsicher darüber, was denn damit gemeint sein könnte. Ist dieses Reich Gottes jetzt schon unter uns oder kommt das erst noch? Petrus erinnert uns zunächst daran, dass Gott in anderen Dimensionen handelt, als wir es tun. Zeit ist für ihn unbedeutend, denn er ist der Ewige. Und da wird hier in unserem Bibeltext der Psalm 90, Vers 4 formuliert. Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Das steht in Psalm 90. Und dass die Dimension der Zeit ein ganz besonderes Problem darstellt, das wussten auch schon die alten Christen. Die Zeit, so könnte man meinen, beschreibt eine Abfolge von Ereignissen. Zeit hat also eine eindeutige, nicht umkehrbare Richtung. Sie vergeht mit 60 Minuten pro Stunde. So scheint es zumindest. Doch nein. Langeweile? Lange Zeit? Hohe Zeit? Hochzeit? Werde ich mich in der Ewigkeit nicht zu Tode langweilen? Ist Zeit etwa doch relativ? Was hat es mit Einsteins Raumzeit auf sich? Ist die Zeit nicht paradox? Das sehen wir doch immer im Science-Fiction-Film. Die Ewigkeit scheint doch recht lang. Wie kann etwas keinen Anfang und kein Ende haben? Was ist das? Zeit und Ewigkeit. Dazu eine bekannte Sage aus dem Siebengebirge, die Geschichte des Mönches von Heisterbach. Klosteranlage Heisterbach, die liegt im Siebengebirge auf dem Gebiet von Königswinter. Mitten im Wald liegt die, ist gegründet 1098, das ist schon ganz schön lange her. Und bei einem Spaziergang durch den Garten mit seinen Weihern und alten Gräbern und Gemäuern, da verliert man durchaus schon mal das Gefühl für die Zeit. Ich kann das empfehlen für einen Gemeindeausflug. Ist ganz schön. Und es ging jedenfalls vor vielen hundert Jahren auch dem Mönch Ivo so, der einst durch die alte Tür in der Klostermauer ging und verschwand. Die Tür ist übrigens noch da. Gott ist erhaben über Zeit und Raum. So steht es über dieser besagten Tür geschrieben. Und glaubt man der alten Legende, so schlenderte der Mönch Ivo eines Tages durch den Garten und dachte angestrengt über die Worte des Apostels Petrus nach. Ein Tag ist vor dem Herrn wie 1000 Jahre. 1000 Jahre wie ein Tag. 1000 Jahre. Ein Tag. 1000 Jahre. Ivo meditiert darüber, er versteht die Worte nicht und gerät darüber in tiefe Zweifel. Die anderen Mönche winken ab und sagen, mach dich nicht verrückt, man kann nicht alles erklären. Doch Ivo findet keine Antworten auf seine Fragen und spürt, wie er den Glauben an Gott verliert. Er steht vor dem Verzweifeln. 1000 Jahre wie ein Tag. Er hängt ganz seinen Gedanken nach und fühlt so etwas wie Heimweh. Denn für einen Mönch ist Gott so etwas wie die Heimat. Und wenn er dann den Glauben verliert, dann hat er keine Heimat mehr. Und so fühlt sich Ivo ganz verloren. Über sich im Baum entdeckt er einen Vogel in den Farben des Regenbogens. Er lauscht gebannt. Ivo folgt dem schönen Vogel, bis der wieder abhebt und im Wald hinter einer Mauer verschwindet. Und da war plötzlich eine Tür, die Ivo vorher nie aufgefallen war. Er tritt hindurch und sie fällt hinter ihm ins Schloss. Der Mönch läuft in den Wald und bald hört er den Vogel im Wipfel einer hohen Buche, setzt sich unter den Baum und fühlt sich endlich wieder etwas besser. Er schließt die Augen ein wenig. Plötzlich schreckt er auf. Der Vogel ist weg. Stattdessen hört der Mönch Klosterglocken. Er muss eingeschlafen sein. Er findet die Tür nicht wieder und so läuft er um das ganze Kloster herum zur Hauptpforte. Dort lässt ihn ein Mönch ein, den er zuvor noch nie gesehen hat. Merkwürdig. Die Mönche haben sich bereits zum Gebet in der Abtei versammelt. Doch auf seinem Platz in der Bank, da sitzt schon jemand. Und den kennt er auch nicht. Als alle aufschauen, stellt Ivo mit Erschrecken fest, dass er überhaupt niemanden kennt. Ein Mönch fragt nach seinem Namen und wird ganz bleich, als Ivo ihn nennt. Vor 300 Jahren, zu Zeiten des Kölner Erzbischofs Engelbert von Berg, da soll es einen besonders gelehrten Mönch mit diesem Namen gegeben haben, berichtet der fremde Mönch. Man erzählte sich über ihn, er sei eines Tages einfach im Wald verschwunden. Mönch Ivo steht da wie vom Blitz getroffen und beginnt zu verstehen. Was sich für ihn angefühlt hatte wie ein kurzes Schläfchen, war für die restliche Welt 300 Jahre, eine halbe Ewigkeit gewesen. Eine ganz bekannte Sage, die Wolfgang Müller in Königswinter 1881 in Gedichtsform gefasst hat. Ha! Welche Lösung! Plötzlich graut sein Haar, er sinkt dahin und ist dem Tod geweiht. Und sterbend mahnt er seiner Brüder Schar, Gott ist erhaben über Ort und Zeit. Was er verhüllt, macht nur ein Wunder klar. Drum grübelt nicht, denkt meinem Schicksal nach. Ich weiß, ihm ist ein Tag wie 1000 Jahr und 1000 Jahre sind ihm wie ein Tag. Vielleicht etwas rührselig. Aber Ewigkeit kennt keine Zeitzählung. 1000 Jahre sind vor Gott wie ein Tag. Dieser Satz kann für viele Christen nützlich sein, wenn man sie mal wieder hämisch fragt, wo bleibt er denn, euer Jesus und das tolle Reich Gottes? Hat Jesus nicht versprochen, dass er wiederkommt? Ich sehe ihn jedenfalls nicht. Praktische Antwort für uns. Warte einfach nochmal 1000 Jahre. Dieser Satz kann auch eine Hilfe für uns selber sein, wenn wir ins Grübeln kommen und uns fragen, warum Gott diese Welt nicht schon längst verändert hat. Wenn wir sprechen, dein Reich komme, aber zugleich merken, dass davon gar nichts zu sehen ist. Die Dimensionen, in denen Gott handelt, sehen anders aus als unsere Praxis der Zeitmessung. Wenn wir den Text uns ansehen, steht da nämlich, ein Tag ist vor Gott wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. So rum und andersrum. Extreme Zeitdehnung und extreme Zeitkürzung. Ungeduld, Warten, Tempo, Entschleunigung, das ist alles für Gott kein Thema. Gott existiert umgeben von Ewigkeit, für ihn spielt Zeit keine Rolle. Aber für uns schon. Wir sind nicht in der Ewigkeit eingebettet, unsere eigene Zeit ist begrenzt. Und die Zeit, in der wir unter den Bedingungen einer unvollkommenen Welt leiden, die nehmen wir sehr, sehr deutlich wahr. Darum warten wir Christen auch oft ungeduldig auf das Reich Gottes, in dem es dann kein Leid und keine Tränen mehr geben soll. Für die Zeit haben wir als Menschen keinen Sinn. Wir können das nicht erkennen oder begreifen, weil wir ganz und gar zeitlich sind. Ewigkeit, das ist uns nicht klar zu machen. Gott ist ewig. Er ist immer und zu allen Zeiten. Er ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In einem, Yahweh, der Name Gottes, das heißt, ich bin, der ich bin. Es heißt aber auch, ich bin, der ich war und ich bin, der ich sein werde. Gott ist der Zeit nicht unterworfen. Wir sind in der Zeit, Gott ist darüber. Der Schöpfer der Zeit steht über der Zeit. Gott muss auch nicht warten, dass etwas geschieht. Wenn er zu zögern scheint, dann macht er das für uns zeitliche Menschen. Viele von uns haben Nachbarn, Verwandte, eigene Kinder, die Gott den Rücken zugewandt haben, die mit ihrem Schöpfer nichts zu tun haben wollen. Genau denen will Gott auch noch die Chance geben, sich ihm zuzuwenden, eine neue Perspektive für ihr Leben zu bekommen. Dabei sind nur wir es, die Geduld haben müssen, denn für Gott gibt es keine Zeit. Bei Gott sind die Toten auch nicht tot. Sterben, das gibt es nur im Diesseits. Wann unser letztes Stündlein schlägt, das liegt allein in Gottes Hand. Er bestimmt Tag und Stunde, niemand sonst. Und dann kommt ein Tag des Gerichts. Die Schwelle zum Reich Gottes beschreibt Petrus buchstäblich in flammenden Worten. Er schreibt davon, dass die Himmel vergehen, die Elemente vor Hitze schmelzen werden, die Erde. Und was darauf geschieht, das wird sein Urteil finden. Alles wird diesem Gericht unterzogen. Da kann man nicht entfliehen. Es gibt kein Entkommen. Was Petrus in diesem Zusammenhang beschreibt, ist natürlich verheerend, denn es ist der Tag, an dem diese Welt zerstört werden wird. Das klingt auf der einen Seite bedrohlich, aber andererseits ist es ein Reinigungsprozess. Wir merken doch so oft, dass im Lauf der Dinge auf unserer Erde etwas ganz grundsätzlich nicht stimmt. Die menschliche Natur ist schwach, häufig bösartig. Die Machtstrukturen sind ungerecht. Aktuell sehen wir, wie der Hass zwischen verschiedenen Völkern so grundsätzlich in den Menschen verankert ist, dass es fast aussichtslos erscheint, sich dort Frieden zu erhoffen. Wahrscheinlich braucht es tatsächlich so einen grundsätzlichen Reinigungsprozess, um das Böse, das Zerstörerische, das in unserer Welt ist, als Schlacke auszuscheiden. So kann ich mir das Gericht Gottes vorstellen. Anders wird es wohl niemals eine neue Welt geben können. Erstmal muss die alte verschwinden. Und die Rede vom Gericht, die mag mancher nicht gerne hören, weil er sich seinen Gott nicht als einen Gott vorstellen kann, der auch harte Urteile über Menschen fällt. Wir werden darum auch ermahnt, wachsam zu sein, denn der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb, das heißt, man bemerkt ihn erst, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Denn ein Dieb, der sucht sich ja immer die Zeit aus, wo er möglichst sicher ist, nicht erwischt zu werden, nachts oder noch besser, wenn keiner zu Hause ist. Wenn der Tag des Herrn wie ein Dieb kommt, wie können wir dann mitbekommen, wie es geschieht? Ja, wir sind aufgefordert, in unserem Glauben wachsam zu sein. Wir erkennen die Signale, die darauf hinweisen. Wir kennen die Heilige Schrift. Allerdings nicht so wie manche Weltuntergangspropheten, die meinen, den Tag ganz genau ausrechnen zu können. Und sei es auch eine vermeintliche Klimakatastrophe, die unausweichlich sei. Gott wird sich uns offenbaren, wenn es soweit ist, sodass wir ihn gar nicht verpassen können. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir es rechtzeitig wissen. Denn wir werden herausgerufen. Wir werden erkannt als diejenigen, die auf das Kommen des Herrn gewartet haben. Und das ist auch schon die einzige Bedingung. Wir sollen ernsthaft das Kommen des Herrn erwarten. Und das bringen wir auch im Glaubensbekenntnis und in der Mahlfeier immer wieder zum Ausdruck. Wir machen das hier so lange, bis Jesus wiederkommt. Das kann heute geschehen. Oder morgen. Oder in 1000 Jahren. Gott allein weiß die Zeit, wann er der Zeit ein Ende machen wird. Was wird dann von mir übrig bleiben? Dieses Gericht, von dem hier geschrieben steht, das wird über diese Welt gehen, über die Lebenden und über die Toten wie ein Feuer. Da wird geschieden zwischen der Schlacke und dem Gold. Das verunsichert uns, Aber vielleicht hilft die Entdeckung, dass es hier nicht um ein Strafgericht geht, sondern um eine Sichtung, um ein Auseinandersortieren von dem, was Bestand hat und dem, was keinen Bestand hat. Was bleibt übrig, wenn alles wegfällt, was ich an Aktien, ETFs, Kleinhäuschen, Gütern und Geld angesammelt habe? Was bleibt übrig, wenn mein ganzes raffiniertes Agieren und Taktieren, meine Karriere, meine Siege über andere Menschen bedeutungslos werden? Was bleibt übrig, wenn mein ganzes Haschen nach dem Wind dann davonflattert? Nichts bleibt dort übrig, wo Gott nur Staffage für meine bürgerliche Existenz gewesen ist. Nichts bleibt übrig, wo ich nur fromme Sprüche auswendig gelernt habe. Als Gold wird übrig bleiben, was ich im Vertrauen auf Gott getan habe, auch wenn es schief ging. Übrig bleibt jeder Moment, wo ich im Stillen Gott um Vergebung und um Hilfe gebeten habe. Übrig bleiben Werte, die das Feuer überstehen, wo ich Liebe geübt habe, wo ich anderen verziehen habe, da wo gutes Miteinander gelungen ist. Vor Gott geht es nicht darum, dass wir hier viel aufzuweisen haben. Wir müssen auch nicht eine Fülle an guten Taten bringen, um unsere Fehler auszugleichen. Allein unser Glaube an Jesus Christus ist schon Gold genug, mit dem wir das Gericht überstehen können. Und was ist jetzt mit den Verstorbenen? Durch die Taufe sind sie Gottes Kinder geworden. Das kann ihnen niemand nehmen. Wir werden durch die Taufe zu Heiligen. Wir sind Heilige, denn Gott heiligt uns. Der neue Himmel und die neue Erde, das ist unser Ziel. Darauf hoffen wir und dahin wollen wir. Der neue Himmel und die neue Erde ist der Ort der Gerechtigkeit, wo niemand mehr übervorteilt wird. Da muss auch niemand mehr Not leiden. Da herrscht endlich vollkommener Friede. Alle haben von allem, was sie brauchen, genug. Und heute, am Toten Sonntag, da gucken wir ein ganz kleines Stück in den Himmel hinein, denn wir erinnern uns an verstorbene Gemeindemitglieder, also an jene, die bereits dort sind. Und wenn wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern, dann tun wir das nicht nur in Gemeinschaft untereinander, sondern auch in Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus und mit denen, die uns im Glauben vorausgegangen sind und bereits seine Herrlichkeit sehen. Über den wichtigsten Moment im Leben des Christenmenschen, den Kairos, den Moment der Entscheidung, spricht Andreas Gryphius im Dreißigjährigen Krieg, und damit möchte ich schließen. Betrachtung der Zeit. Mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen. Mein sind die Jahre nicht, die etwa möchten kommen. Der Augenblick ist mein, und nehme ich den in Acht, so ist der mein, der Jahr und Ewigkeit gemacht. Amen.